In der heutigen Folge sprechen wir mit dem lieben Alesch von Quest. Es geht rund ums Thema Datenproducts. Was ist ein Datenprodukt? Wie kann man das vielleicht auch in einer Analogie zusammenfassen? Und am Ende, wie und in welcher Form ist es eben auch sinnvoll, das aufzubauen, weil das die Grundlage auch für AI sein kann. Seid gespannt.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Data's Better Than Yours. Mir gegenüber sitzt der liebe Alesch. Und ich stelle ihn gerne vor. Alesch bringt so ein bisschen die Vendor-Seite mit rein, die wir gar nicht wirklich beleuchtet haben. Es geht nämlich viel um das Thema Data Products. Viele sprechen über Data Governance, sprechen über Kategorisierung oder ja eher den Katalog zum Thema Data. Es geht viel um das Thema, aber auch irgendwie, wie kann ich Prozesse vertrauenswürdig aufbauen und auch messen, weil am Ende sollen Daten ja den Mehrwert liefern. Und deswegen war es für mich mal total spannend, die Vendor-Seite mit einzuladen und darüber, vor allem mit Alesch jetzt, zu sprechen, wie er es sieht. Nämlich er arbeitet schon über 25 Jahre bei dieser Firma und über 30 Jahre im IT-Umfeld. Von daher ist er auf jeden Fall erfahren genug, mir so viele Fragen wie möglich zu beantworten, dass wir alle da mehr rausfinden. Hi.
Hallo.
Habe ich irgendwas vergessen bei der Vorstellung, die ich vielleicht noch erwähnen sollen?
Nein, ist alles richtig. Vielleicht erwähnenswert wäre, ich habe vor 30 Jahren meinen Uni-Abschluss gemacht und das war in der künstlichen Intelligenz. Also die künstliche Intelligenz ist nichts Neues.
Ja.
Ich bin alt, die künstliche Intelligenz auch.
Ja.
Das Einzige, was wir damals nicht hatten, war wirklich die Rechenleistung.
Ja.
Meine Diplomarbeit, so ein Expertensystem, den man mit Prompt ansprechen kann, der konnte nicht viel.
Ja, aber war schon da.
Der Ansatz war schon da.
Ja. Du hast einen spannenden Satz gesagt. Ich habe mir ein bisschen online recherchiert und da hast du gesagt, ohne Business Intent funktionieren keine Datenprodukte. Also so ein bisschen zum Thema, was will das Business eigentlich? Wo will das Business hin?
Genau, das ist wirklich richtig, weil wenn man den Geschäftszweck nicht vorher bestimmt hat, was will man erreichen, dann scheitern die Projekte.
Ja.
Die kriegen keine Unterstützung, die kriegen keine Ergebnisse, keine ROI, deswegen sind die zum Scheitern verurteilt. Also immer, wenn man über Datenprodukte spricht, beginnt man wirklich mit der Frage, was will man erreichen.
Ja, ich kenne es so ein bisschen im Softwareumfeld. Irgendwann haben ja die Vendoren angefangen, das Thema umzustellen und zu fragen, hey, ich pitch dir jetzt nicht mein Tool, sondern welche Probleme habt ihr denn? Genau das, was du beschreibst. Und ich habe selber ja auch in Firmen oder arbeite jetzt in Firmen, wo ich auch Budgetverantwortung habe. Und das hat mich immer richtig geschmerzt, diese Fragen zu beantworten, weil da muss man sich ja erstmal überlegen, welche Probleme man hat, statt so ein neues glänzendes Tool einzukaufen. Jetzt mal ehrlich, bist über 25 Jahre bei der gleichen Firma, betreust Kunden, Hand aufs Herz. Wie viele Kunden von euch wissen denn wirklich den Business Intent?
Wir betreuen viele Kunden, klar, und du sagst Werkzeuge. Also manche Sachen sind wirklich Werkzeug, also du brauchst Produktivität steigern und du setzt ein Werkzeug ein.
Ja.
Aber darüber, was wir heute sprechen, Datenprodukte, das ist wirklich eine Plattform, also End-to-End-Plattform. Und da muss man schon erst vorher herausfinden, was für Probleme hat die Firma oder was will man damit lösen, damit man das Richtige positionieren kann. Und es ist aber auch nicht mit einem Werkzeug oder einer Plattform getan.
Ja.
Also das ist mehr so Prozess, wirklich auch Entscheidung in der Firma, welches Weg die gehen wollen, weil es geht nicht nur um eine Lösung zu installieren, man muss wirklich die Kultur drumherum anpassen und auch die Unterstützung von den höheren Stellen haben.
Ja. Wenn man so ein bisschen Schritt für Schritt jemanden mal mitnehmen würde, wie man so ein Business Intent, ein Data Product aufbaut. Ja? Kannst du auf der einen Seite, lass uns einen Schritt vorher anfangen. Kannst du nochmal so ein bisschen definieren, was für dich ein Datenprodukt ist?
Das ist eine gute Frage. Also wenn wir über Trusted Data Product sprechen oder Vertrauens in Datenprodukte, muss man erstmal wissen, was Datenprodukt ist, weil jeder stellt sich ein bisschen was anderes vor damit. Also ich benutze immer so eine Analogie.
Ich liebe Analogien.
Ja? Ja. Man kann sich so einen Lego Baukasten vorstellen. Und die erste Frage ist, was will man damit erreichen? Also bei Lego ist das einfach. Ne? Ich will ein Modell von Eiffelturm bauen. Ja. Das ist mein Ziel. Das will ich erreichen. Wenn ich das hier definiert habe, was ich erreichen will, da brauche ich ein paar Sachen dazu. Ich brauche die Bausteine. Ne? Das sind alle meine Daten, die irgendwo in der Firma liegen. Dann brauche ich die Bausteine irgendwie zu benennen. Die haben Farben, Formen. Und das sind meine Metadaten, mein Kontext zu den Daten. Woher kommen die? Was bedeuten die? Wie sehen die aus? Dann brauche ich so ein Buch, was in dem Lego drin ist. Und das ist die Anleitung. Ne? Wie baue ich diese Stücke zusammen? Wie hängen die zusammen? Das sind die Metadaten. Also das ist mein Modell und die Metadaten dazu. Und wenn ich das hier habe, kann ich wirklich jetzt mein Datenprodukt aufbauen. Wenn ich damit fertig bin, brauche ich ihn jetzt vermarkten. Also den Lego wieder mal irgendwo in Amazon einen Webshop legen, einen Preisstempel und einfach auf dem Webshop lassen. Wir nennen das Marketplace. Da werden die Produkte platziert und da können die entweder, meistens sind das die internen Kunden aus der Fachabteilungen, aber man kann durchaus Datenprodukte auch für externe Kunden anbieten. Und da werden die auf dem Marktplatz, werden die einmal veröffentlicht, sind zugreifbar, haben die Beschreibungen, können verglichen werden und auch geliked werden zum Beispiel. Ne? Also wenn wir dann später zum Vertrauens kommen, wir rechnen zum Beispiel auf, wie viele Likes so ein Datenprodukt innerhalb oder außerhalb der Firma hat. Ja. Das führt auch nämlich auch zum Vertrauens, wenn viele Leute dein Datenprodukt geliked haben.
Ja. Können wir mal, wenn man das einfach so nochmal...
Wenn ich das zusammen noch fassen soll, also die Bestandteile sind Daten, das Modell dazu, Kontext, also die Metadaten und Vermarktung, also Visibilität.
Ja. Was ist ein typisches Datenprodukt, wenn du das mal in die Firma transferierst, beim Mittelständler, jetzt bei einem Fashion-Unternehmen, was könnte ein typisches Datenprodukt sein, was eigentlich jedes Unternehmen vielleicht haben sollte?
Also man publiziert das bestimmt nicht nach außen, aber die meisten Datenprodukte, die heißen wirklich Kunde 360.
Ja.
Also Visibilität, was die Kunden kaufen, wie die sich verhalten auf der Webseite und dagegen sind andere Daten aus den Transaktionen, wie viel verkauft wurde und aus der Produktion, welche Gestaltung der Daten am besten ankommt. Also das ist so ein typisches Produkt. Oder auf dem Weg hierher habe ich zwei Datenprodukte, die extern zur Verfügung stehen, benutzt. Ist einmal zum Beispiel die Karten. Also du schaust dich die Karten, wie komme ich zu deinem Studio hinan. Das ist auch ein Datenprodukt, was von Google oder Apple Maps angeboten wird. Und dann so ein Datenprodukt von dem Verkehrslage. Ne? Also wie, wenn ich mit dem Auto komme oder mit der Bahn, wie sehen das aus?
Ja.
Das sind durchaus alles ein Datenprodukt, der zur Verfügung steht.
Ja. Ich versuche mir immer Datenprodukte nochmal ein bisschen anders zu erklären und du kannst ja nochmal deine Perspektive, weil du länger natürlich auch in diesem speziellen Sektor oder in der Branche drin bist zum Thema Data Products. Der Reifegrad in Organisationen zum Thema Daten ist in den letzten Jahren massiv gewachsen. Mhm. Es ist eigentlich aus der BI-Abteilung, die früher vielleicht eher so ein Finanzreporting zur Verfügung stand, rausgewachsen. Weil wenn man sich das einmal anschaut, war es eigentlich, die eigene Abteilung hat Daten zusammen modelliert, hat Reports gebaut und hat die zur Verfügung gestellt. Es war also eigentlich eine Insellösung, die aus einer zentralen Blick irgendwo Daten hingeschoben hat und mehr gab es am Anfang gar nicht. Mhm. Und irgendwann gab es den Punkt, dass es immer mehr Entwicklungen gab, zum Beispiel, wie du sagst, die Kunden zusammenzufassen. Das ist aber in anderen Abteilungen, vielleicht in der CRM-Kundenmanagement-Abteilung. Die arbeiten dann mit der IT zusammen und führen die Daten zusammen. Jetzt könnte man das eher unter dem Thema Governance sehen und sagen, beschreib doch mal, welche Kundendaten du da drin hast, wie sehen die überhaupt aus, wie ist die Anleitung, ja, was sind die Lego-Steine, was aber eher den Charakter einer Bürokratisierung im Unternehmen hat, was, glaube ich, nicht so smart ist. Wenn du es über das Thema Product spielst, über und sagst, hey, pass auf, du bist derjenige, der diese Kundendaten zur Verfügung stellt. Sag mir doch mal überhaupt, welche Daten sind da drin? Wie sehen die aus? Wie definierst du überhaupt einen Kunde? Dann hast du natürlich den smarten Move, dass du eher von dieser Bürokratisierung, von dieser Regulierung weg hingehst zu einem Bereitstellung von einem Service, Leistung für andere zur Verfügung stellen, was Leute, glaube ich, eher auch auf einer psychologischen Ebene viel smarter finden. Und dann hast du auch die Situation, dass du mit der CRM-Abteilung diese Daten dann vielleicht der E-Commerce-Abteilung zur Verfügung stellst und viel mehr zusammenarbeitest und die sie konsumierst und auch so Verträge untereinander schließt, jetzt mal ganz einfach gesprochen, und dann bringt es ja Spaß.
Das stimmt, aber Das sind wirklich am Ende der
Kette.
Der Kette, ja. Weil du hast viel was gesagt, was absolut stimmt. Ja. Und zum Beispiel noch die Daten. Wenn ich dann so ein Datenprodukt habe von dieser BI-Abteilung, da wird jemand auch vielleicht noch die Support-Daten, also wie viele Kunden haben sich beschwert über die Produkte, was waren die Probleme. Vielleicht solche Daten will man auch dazu nehmen, aber dann will man nicht immer von Anfang an benutzen, immer ein neues Datenprodukt zu kreieren. Und die Frage ist, wie funktionieren und wie arbeiten diese Abteilungen zusammen? Also unser Einsatz hier ist, wir empfehlen wirklich bei der Modellierung, bei diesem Heft, anzufangen. Es meint ein konzeptuelles und ein logisches Modell von den Daten sich zu bilden. Weil du sagtest das, was ist ein Kunde? Jede Abteilung kann was anderes darunter verstehen. Und wenn die ein Konzept nicht gemeinsam haben, da wird ein Datenprodukt abteilungsübergreifend nicht möglich sein, aufzubauen. Da arbeiten immer noch alle in den Silos, die können eigene Datenprodukte kreieren, aber die werden nie so einen Wert erreichen, dass ich wirklich über die Abteilungen hinausgehen kann. Also ich würde bei der Datenmodellierung anfangen. Das Governance ist etwas, was man nicht überspringen sollte. Weil wir arbeiten mit Kundendaten, durchaus sensible Daten, also Klassifizierung Daten ist wichtig. Ich brauche einen Datenkatalog, ich muss wissen, wo meine Daten liegen. Also diesen Schritt kann man nicht überspringen. Ob das jetzt in den Versicherungen schon da gegeben wurde, weil Governance und Compliance zu verschiedenen GDPR und anderen Vorschriften gemacht wurde. Das kann man mitbenutzen, muss man nicht rausschmeißen. Man kann das in die Kette einbauen. Und obendrauf, wenn du das hier alles gemacht hast, kannst du dein Datenprodukt kreieren, der wiederverwendbar sein wird.
Lass mich die Frage nochmal ein bisschen anders stellen und vielleicht können wir damit die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen mitnehmen. Wenn ich jetzt zu dir kommen würde, ich wäre Chief Data Officer, Head of Data und würde sagen, ich habe jetzt hier die Folge gehört und ich möchte gerne wissen und rausfinden, wie ist denn mein Fahrplan, um jetzt so eine Data Product Factory aufzubauen. Und alle Stunden müsste es mich jetzt von Woche zu Woche mal mitnehmen. Und wir sitzen jetzt hier und sagen, ab heute geht's los. Was wären so die Schritte?
Ja. Also warum die Kunden interessiert sind, unsere Automated Data Factory zu benutzen oder anzuschauen, ist wirklich so schnell wie möglich Datenprodukte zu kreieren, platzieren, um zu dem Mehrwert schnell zu kommen. Die Produkte sollen wiederverwendbar sein, erweiterbar und auch irgendwie zugreifbar sein. Aber das ist wirklich zum Schluss der Kette. Wenn ich das dann mit einem CDO einen Juni machen sollte. Da frage ich erstmal, wenn ich ein Datenprodukt automatisiert aufbauen will, da brauche ich irgendwelche Grundlagen. Ich brauche zum Beispiel wissen, wo die Daten liegen. Ist das gegeben in der Firma? Haben wir einen Katalog? Haben wir die Modelle von allen Daten zusammen? Ja. Wissen wir, wie die Qualität der Daten aussieht, um wirklich ein Trusted Data Produkt aufzubauen? Weil wenn ich nicht weiß, woher die Daten kommen, ob die sensible Daten haben, wie die modelliert sind, das einem zum Beispiel KI-Applikation zur Verfügung gebe, da weiß ich nicht, was daraus kommt. Man kann den Daten, den Ergebnissen nicht vertrauen. Also die Juni würde wirklich bei irgendwo Entdecken der Daten zusammen mit Datenmodellierung anfangen, dann über Datenkategorisierung gehen, Datenqualität messen, den Trust-Score zu messen. Wie wir das machen, dazu können wir gleich kommen, um dann die Daten demokratisieren, also auf einem Marktplatz zu platzieren. Ja,
aber lass uns noch tiefer gehen, Schritt für Schritt. Was ist sozusagen zu tun? Also wirklich im Detail mal, ich glaube, das sind viele, ich glaube, viele Unternehmen haben vielleicht schon Datenprodukte gebaut, die sie gar nicht verstehen und kennen. Aha. Und viele verstehen gerade, glaube ich, nicht und haben so ein bisschen das Gefühl, man kauft so ein Data Warehouse, Data Lake ein und dann wird es schon funktionieren. Lass uns nochmal so zwei Ebenen runtergehen und wirklich die To-Dos beschreiben.
Ja. Die Data Lakes und die Frage, wo ich die Daten dann zur Verfügung, zur Analyse bereitstelle, sind wirklich zum Schluss. Ne? Ja. Also man muss irgendwo am Anfang beginnen. Ein konkretes Beispiel, wir haben eine Versicherung und die bauen schon seit einigen Jahren Datenprodukte. Wie die das machen, die haben den Prozess wirklich beschrieben. Also die setzen sich und bestimmen den Zweck, was erreicht werden soll.
Ja.
Und das geht zwischen IT-Fachabteilung und Datenabteilungen.
Ja. Die tauschen mach mal bitte einen roten Faden, also mach ein Beispiel für, was sie da jetzt machen. Und dann können wir damit durchgehen.
Die wollen wissen, ob, wenn ein Vorfall gemeldet wird, ob das jetzt nicht Betrug ist. Also die brauchen Daten von verschiedenen von Transaktionen, von Sentiment, den Anrufen von dem Callcenter und die brauchen Beschreibungen der eigenen Policies. Mhm. Das alles muss zusammengeführt werden. Und die Vorbereitung, um diese Datenprodukte zu kreieren, haben wir gesagt, das hat 6 Monate gedauert, bis die sich zwischen der Fachabteilung und Datenabteilung und dem Analysten ausgetauscht haben, wie die Daten tatsächlich aussehen sollen.
Ja. Also welche Daten ich eigentlich brauche, um zu identifizieren, ob ich einen Betrug habe oder nicht.
Das Ergebnis war 350 Excel-Sheets, die zusammengebaut wurden, um ein Datenprodukt zu kreieren.
Mhm.
Das hat ungefähr nach der Vorbereitungsphase nochmal 2 Monate gedauert, weil da mussten die Governance-Leute dazu kommen, mussten sagen, habe ich alle Policies abgedeckt, weiß ich, wo ich die sensitive Daten haben, wer darf diese Daten benutzen, wie sieht die Datenqualität aus? Wieder Data Stewards mussten ran und Prozesse und Bereinigung der Daten anstellen. Und das hat wieder einige Wochen gedauert, bis das Datenprodukt irgendwo platziert werden konnte und von der Fachabteilung konsumiert wurde. Und wenn das fertig war, die haben berechnet, je nachdem wie viel Gehalt die einzigen Leute haben, das waren Teams zwischen 5 bis 10 Leute von den verschiedenen Abteilungen, hat so ein Datenprodukt 350 Pounds, Euros, Dollars gekostet. Ja. Und nach den 6 Monaten wurde es bereitgestellt und beim nächsten Geschäftsvorfall oder Zweck haben die wieder von null angefangen. So, jetzt ist die Frage, ist das produktiv, bringt das was oder nicht? Ne?
Ja.
Also wenn ich 400.000 Euro für so ein Datenprodukt bezahle, also intern für die Vorbereitung und mir 2 Millionen mehr Umsatz oder Gewinn, dann kann ich das vielleicht machen. Ja. Aber es wird nicht immer der Fall sein.
Ja, aber du bindest natürlich auch endliche Ressourcen für das Thema.
Natürlich.
Ja.
Und die Zeit zu dem Wert ist natürlich auch zu lang.
Ja.
Und das haben wir uns angeschaut und gesagt, das ist jetzt wirklich nicht produktiv, kommt nicht zur richtigen ROI.
Ja,
und
das war das Vorherbild.
Da könnte man mit Tools, mit Werkzeugen, mit einer End-to-End-Plattform mithelfen.
Ja.
Und besonders jetzt, wenn wir KI haben, kann man viele Sachen auch automatisieren.
Mhm.
Die Voraussetzung ist, ich muss wissen, wo meine Daten liegen. Also ich bin erstaunt, jetzt in Deutschland, also die Firmen sind überhaupt nicht so weit. Es ist jetzt nicht in den regulierten Industrien, wie Banken, Versicherungen, Healthcare, Gesundheitswesen. Da gibt es schon durchaus gute Governance-Ansätze, die man mit einbeziehen kann. Aber die anderen, es ist wirklich ganz am Anfang, die wissen 80% der Daten überhaupt, wo die liegen, woher die kommen, wer zuständig ist für die Daten. Und da fängt man wirklich mit Modellierung an. Man definiert sich, was ist meine Policy, was ist mein Kunde, damit das verschiedene Abteilungen genauso benutzen können. Das ist die Grundlage, damit ich so ein Datenprodukt in verschiedenen Use Cases wiederverwenden kann. Nicht immer von null anfangen zu bauen und auch erweitern kann, weil das wird auf dem gleichen Modell aufgebaut. Das ist also die erste Sache, die man machen muss. Das kann man unterstützen, wenn man keinen wirklichen Datenkatalog noch aufgebaut hat, kann man mit Reverse Engineering die bestehenden Datenbanken einfach ziehen und von physischen Modellen so ein logisches Modell aufbauen und dann zum Konzept übergehen. Dann entsteht man davon ein Katalog, wirkliches Datenkatalog, und fängt an zum Beispiel mit Datenqualität. Das kann alles durch KI unterstützt werden. Also man kann sich Regeln vordefinieren lassen, wie diese Daten gemessen sollten und wirklich einen hohen Automatisierungsgrad erreichen, sodass man die KI einfach machen lässt und irgendwo nur der Mensch zum Schluss sagt, ja, das will ich, das hier brauche ich nicht. Mhm. Was man braucht, die Governance, wenn man die noch nicht hat. Also man sollte keinen Schritt überspringen. Ja, weil sonst wird man irgendwo am Ende wieder nur Chaos bekommen, was in die Applikation reinkommt.
Ja, also man muss diesem Prozess folgen. Ja.
Und Governance ist wichtig. Da gibt es die Leute, die werden auch wieder durch KI unterstützt. Also man muss nicht so einen Glossary von null auf aufbauen. Man kann einfach dem KI-Agenten sagen, was unsere Plattform bietet. Sag mir, wo ich keine Business Terms definiert habe. Die findet die Sachen, die schlägt auch Definitionen vor. Der Mensch muss nur bestätigen, ja, das ist genau die Definition, was ich unter einem Kunde verstehe. Und dafür gibt es dann diese Policies, weil du hast sensitive Daten, das E-Mail-Adresse, Name, Telefonnummer, da musst du diese Policies applyen. Das kann wieder der KI-Agent für die Leute machen. Ja. Also man kommt statt Wochen wirklich auf Stunden oder Tage. Ja. Runter.
Oder das von Monaten gesagt. Ne?
Von Monaten, ja. Bei der Definition. Ja. Das ist dann das, was wir zum Schluss machen, wenn man das hier alles gemacht hat, dass man die Grundlage hat. Ja. Man weiß, wo die Daten liegen, ja. Strukturiert.
Man hat die Lego-Sterne benannt, man hat Spielregeln aufgestellt.
Man hat die semantischen Level, also man versteht die Daten, man hat dieses Glossaries, alles fertig. Da kann man jetzt die Daten zusammenbauen. Und da kann man wieder mit KI unterstützen. Also man kann mit Worten beschreiben, das ist mein Ziel, das will ich erreichen. Und diese Plattform bildet ein Modell heraus, was ich dazu brauche. Das ist diese Definition, diese 6 Monate wirklich zum Tag herunterzuschrumpfen, weil die Fachabteilungen sprechen wirklich eine normale Sprache, aber der Architekt versteht vielleicht was ganz anderes.
Ja.
Und das hier übernimmt dann die KI, die Sprache versteht. Und der Architekt ist dann ein trainierter LLM-Modell, der aber jetzt nicht vergleichbar ist mit ChatGPT. Also das ist nicht, dass ich dieses Prompt, diese Beschreibung des Datenmodells irgendwo ChatGPT übergebe und er gibt mir ein Datenmodell zurück. Das funktioniert, gibt aber jedes Mal ein anderes Modell zurück. Und weil der auch halluziniert und kann sich Dinge ausdenken. Ich steuere mein Datenmodell dadurch, dass ich erstmal mein LLM auf dem Datenkatalog trainiert habe. Also der weiß ganz genau, was ich in der Firma zur Verfügung habe. Wie sehen meine bestehenden Daten aus? Und der hat noch ein weiteres Bestandteil. Der wird auch trainiert auf Standardmodellen, die wir über 30 Jahre gesammelt haben. Also pro Industrie gibt es die Best Practices sozusagen, wie man Daten modelliert. Und das lernt der LLM auch. Und dann geben wir diesen Prompt an, die Beschreibung, was wird man erreichen. Und wir aber müssen auch noch 4 Guidelines dazu nehmen. Also Kontext setzen. Also nicht nur dieses Text, aber da kommt noch viel mehr, damit wir den LLM zwingen, sozusagen sich nicht Dinge auszudenken, aber wirklich nur auf die bestehenden Sachen zu schauen. Und der kriegt immer ein Modell, der kann ich dann verfeinern und so eine Definition von meinem Datenprodukt schneller bekommen und irgendwo dann in den Marketplace speichern und publik machen.
Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr habt Monate und für die Definition und dann irgendwie auch 2-3 Monate fürs Produkt und man fängt dann wieder von vorne an. Wenn man das jetzt anwendet, wie schnell kriegt man die Zeit reduziert?
Das ist wirklich von Wochen auf auch Tage.
Ja. Das heißt, die Wiederverwendbarkeit der modellierten und zur Verfügung gestellten Daten ist eben auf der ersten Art sauberer, granularer und auch sozusagen vermeintlich rechtssicherer, weil du eben eine gute Governance drüber gelegt hast.
Governance, das macht es rechtssicher. Ja. Die Wiederverwendbarkeit ist gegeben durch die Modellierung.
Ja. Weil du immer wieder die gleichen...
Dass ich Strukturen habe. Ja. Dass ich nicht jede Abteilung unter Name Kunden was anderes
möchte. Ja, ja, und auch selber, sich selber deinen Kunden modelliert sozusagen. Ja.
Genau. Aber es ist nicht nur Kunden, das kann durchaus eine Software sein, also was Virtuelles, oder das kann auch durchaus ein Atomkraftwerk, okay, in Deutschland Atomkraftwerk wahrscheinlich nicht, sondern ja, sagen wir Gaskraftwerk. Ja. Das kann man auch modellieren, also bis zu dem letzten Schluss. Also man kann wirklich so ein Digital Twins abbilden, ja, ja, und daraus dann Analysen fahren.
Jetzt hast du was von Thema Trust Score oder
ja,
ja, so Vertrauenswürdigkeit vorhin gesprochen.
Wie, ja, wie messe ich die Vertrauenswürdigkeit von ja, diesem Datenprodukt oder der Daten selbst?
Ja. Ja.
Das ist eine interessante Frage, da gibt es wahrscheinlich auch keine einfache Antwort. Was wir empfehlen, also das können die unsere Kunden selber machen oder in der Plattform,
ja,
ist mehrere Kriterien mit verschiedenen Gewichtungen. Also so eine logische Kriterium, logisches Kriterium kann durch Datenqualität sein oder Governance.
Mhm. Ja. Aber das, wie misst man die?
Also Datenqualität kann man messen. Also Datenqualität, ja, man definiert Regeln oder lässt sich von der KI-Regel empfehlen, je nach Datentyp, woher die kommen. Wenn das zum Beispiel Geburtsdatum ist, sollte das Datum zwischen 1950 und unserem Tag sein. So eine einfache Überprüfung.
Ja.
Und da gibt es eine ganze Reihe von möglichen Regeln, die out of box kommen oder KI bestimmen kann. Und so kann man Datenqualität gut messen. Duplikate und solche Sachen machen. Und da sagt man, ja, Datenqualität ist für mich wichtig. Das sehen wir auch in jedem Projekt, ist Datenqualität immer wichtig. Kann man mit Gewichtung 40%. Also 40% von dem Trust Score am Ende wird bestimmt durch die Qualität der Daten. Dann Governance ist wichtig. Habe ich alles definiert? Habe ich mein Glossary, habe ich meine Policy alles getaggt? Habe ich meine sensitive Daten klassifiziert? Weitere 20% Gewichtung bei Governance-Gesetz ist. Weiteres, was wir empfehlen, ist Lineage, also Ursprung der Daten. Weiß ich, wie die Daten zu mir gekommen sind, wie die transformiert wurden? Ist das einmal definiert und auch beweisbar? Also ich kann sagen, woher die Daten kommen.
Hm.
Und wurden Daten am Anfang modelliert? Das ist ein weiteres Kriterium. Ja, habe ich meine Modelle, wenn das gegeben ist. Und dann kann dazu kommen, wirklich mit kleinerer Gewichtung oder, wenn man das nicht will, mit Nullgewichtung, zum Beispiel die Likes. Wurden die Daten schon mal irgendwo geliked von jemandem? Hatte jemand benutzt und Feedback gegeben? Wie oft wurden die benutzt? Und zum Beispiel, wie frisch die sind? Ja.
Hm.
Also wie, was
sind das? Realtime-Daten, sind die einmal im Monat, einmal im Jahr?
Wir haben, ja, genau, wir haben so 9 Kriterien, die man verschieden gewichten kann, ja, und daraus entsteht bei uns das Trust Score, was in dem Hintergrund auf der Plattform immer wieder weiter berechnet wird,
ja,
und sich verändert.
Ja. Ich bin ja ein Zahlenmensch, jetzt hast du gesagt 9 Kriterien.
Ja.
Jetzt guckst du dir deinen Kunden an. Wenn du 3 Kriterien raussuchen müsstest, die bei den meisten Kunden so richtig schlecht sind, was ist das?
Also,
oder am Anfang schlecht sind, wie auch immer, ja.
Ja. Also das ist nicht, dass die Datenqualität schlecht wäre,
ja,
aber die wird nicht gemessen. Also
ja,
das ist eine Sache. Was sehr oft fehlt, ist die Datenmodellierung. Also es gibt keine Datenmodelle oder es gibt die in Form von Excel-Sheet oder Visio. Es ist besser, etwas zu haben, als aber nichts. Das kann man schlecht wirklich zwischen Abteilungen austauschen, ne?
Ja.
Und zwischen Fachabteilungen. Vielleicht versteht das ein Architekt, ein Modeller, aber so eine Fachabteilung wird auf dem Bild wirklich nicht schlau. Also das sind so die Daten, die wirklich schlecht sind. Policies, Governance ist, wie gesagt, je nach Industrie schon ziemlich weit verstanden. Und andere Aspekte der Daten, Produkte, wie dass man SLA definiert hat, dass die frisch sind, die sind überhaupt nicht gegeben. Ne?
Hm.
Das vergisst man.
Weißt du, Alex, ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass viele Ware, irgendwie so, dass, man denkt, dass Data Products immer nur für große Firmen sind. Und ich versuche gerade mit mir gedanklich zu sprechen, wie könnte ich dir eine Frage stellen, um rauszufinden, ist es immer, braucht man sowas, sind Data Products irgendwie nur für Versicherungen? Ist das was, man muss ein großer Konzern sein? Aber kannst du uns mal erklären, wie klein euer kleinster Kunde ist und was der macht?
Kann ich machen. Also wir haben viele Interesse von Mittelständlern.
Ja.
Die wollen, der Grund dahinter, warum die Datenprodukte erstellen wollen, ist wirklich KI-Applikationen.
Ja.
Ja. Nicht nur, dass man ein Datenprodukt haben will, aber man will KI einsetzen. KI braucht gute Daten, vertrauensvolle Daten. Ja.
Und sollten alle mal wissen, dass es wichtig ist, dass man grundsätzlich gute Daten für so ein Thema braucht. Ja.
So ist es, ja. Und der Weg dahin ist über Datenprodukte. Das ist der Weg, wie man effektiv, wiederverwendbar und so weiter Daten für KI schaffen kann. Deswegen kommen alle und fragen, wie man so ein Datenprodukt bauen kann, was sind die Wege. Also das ist durchaus für die relevant. Wo wir aber nicht scheitern, aber noch nicht so weit sind, dass wir zum Beispiel unsere Automated Data Product Factory bei allen Kunden platzieren können oder bei Mittelständen, weil die überhaupt noch nicht einen Datenkatalog haben. So, worauf soll unsere KI aufbauen? Wo soll ich die Daten suchen und optimale Modell zusammenbauen, wenn ich überhaupt nicht weiß, welche Daten ich zur Verfügung habe?
Das heißt,
man muss also, zurückgehen.
Ja. Das heißt, eigentlich braucht ihr eine aufgeräumte zentrale Datenstruktur oder braucht ihr ein Verständnis davon, eine zentrale Datensenke oder was muss ich mir vorstellen, was für euch die Voraussetzung
ist? Das ist wahrscheinlich die Reife der Firma.
Wie messe ich die?
Um Automatisierung zu erreichen, muss ich erstmal gemanagt, verwaltet, administriert werden.
Ja.
Viele Firmen wirklich arbeiten in Silos. Die wissen einfach nicht voneinander, die wissen, wo die Daten liegen. Also man muss erstmal die Daten verwalten. Das ist die erste Stufe, um zu so einem automatisierten Level zu kommen. Und wenn die Firma noch nicht so weit ist, dann helfen wir natürlich auch in der Suche der Daten, die Modellierung. Das sind die ersten Produkte. Und der erste Schritt, das ist das eine Ende. Wenn wir über End-to-End-Plattform sprechen, fangen wir an wirklich bei der Datenmodellierung, Suche, Katalogisierung an. Da kann man auch zu der Stufe Automatisierung kommen, wenn man die Stufen vorher durchgelaufen hat. Sonst kommt man einfach nicht zur richtigen KI oder auch zum Wert von dem KI. Da baut man etwas und die Ergebnisse sind einfach schlecht.
Jetzt hast du vorhin dieses Beispiel gemacht, der Kunden 360, also 360 Grad Blick auf den Kunden. Was ist denn für euch so ein typisches AI-Product oder AI-Use-Case, wo ihr eben unten drunter das gute Fundament gebaut habt?
Also sehr oft sind das zwei Sachen. Ist das Fraud Detection, also Betrug erkennen, da ist die AI wirklich sehr gut, sehr schnell. Man hat schon vor Jahren in Banken angefangen mit Machine Learning, aber durch KI-Einsatz wird das hier nochmal deutlich effektiver und schneller. Wirklich bei jeder Transaktion sozusagen in Realtime zu entdecken, ist das ein Betrug oder nicht. Das ist sehr oft ein typisches Datenprodukt, was man dazu baut. Und das andere, was ich oft sehe, ist Customer Churn, also wie kann ich verhindern, dass die Kunden irgendwo abwandern, dass ich Kunden nicht verliere. Wie sind die gut drauf, schlecht drauf, welche Produkte wollen die, wie soll ich meine Strategie gestalten und mehr Kunden einzulocken und mehr Kunden zu halten. Dazu brauche ich auch Daten abteilungsübergreifend. Wie gesagt, meine transaktionellen Daten, also meine Webshop-Daten, meine Marketing-Daten, meine Produktion-Daten und Support-Daten. Das alles muss ich zusammen zu einem Datenprodukt bauen.
Ich versuche immer ja Themen auch betriebswirtschaftlich zu sehen, und immer zu sagen, hey, pass auf, welchen Mehrwert bietet es? Jetzt hast du vorhin den zeitlichen Mehrwert kommuniziert. Der ist ja meistens schwer messbar, außer man guckt sich an, wie viele Leute sind da drin, welche Gehälter haben die und rechnet das hoch. Jetzt bin ich der CFO. Ja. Und du müsstest mir verargumentieren, warum es total sinnhaftig ist, jetzt so eine Data-Product-Plattform einzuführen. Ich will jetzt keinen Marketing-Wäsch haben sozusagen, sondern wirklich so Zahlen, Daten, Fakten. Was könntest du sagen, wie und wann würde sich das lohnen, dass mein Head of AI, Head of Data sagt, jetzt müssen wir sowas einführen?
Viele Aspekte, die man zusammenrechnen kann. Ja. Eine hast du schon benannt. Ne? Also man kann durchaus ausrechnen, wie lange ich brauche und wie viele Leute ich brauche, um ein Datenprodukt zu kreieren. Das wissen die Firmen, die Datenprodukte kreieren. Also das kann man bemessen. Und die Ersparnis gehen über 50% hinaus. Also auch man kann sich eine Case Study herunterladen aus einer Webseite, da gibt es die genauen Zahlen, aber es ist immer über 50%, was man an Personal, Stunden und Zeit zum Ergebnis spart. Ja,
also Time to Market kann man viel schneller optimieren.
Ja, also das Nutzen ist früher da, klar, aber ich brauche auch weniger Zeit in den, die Leute, also ich kann viel mehr machen. Dann ist das, wenn ich den Einsatz richtig habe, über die, alle diese Schritte, von der Modellierung angefangen, Datenqualität, Governance, nichts überspringe, dann komme ich auch zum Ergebnissen, dass die Ergebnisse von der KI-Applikation oder von meinem Datenprodukt, zu dem ich benutze, richtig sind. Ich kann nicht vertrauen, weil was nutzt mir das, wenn ich schnell zu dem Ergebnis komme, der überhaupt nicht nutzbar ist? Mhm. Also dieses Wert darf man nicht unterschätzen. Bei über 90% dieser Projekte, was die Firmen bei KI aussetzen, die scheitern, die kommen nicht zu Ergebnis. Mhm. Also zu diesem Argument, dass ich erfolgreich Projekte umsetzen kann, das kann man auch bemessen. Also.
Ja, fairer Punkt, ja. Ist halt nur die Frage, sind natürlich fiktive Zahlen und eine Annahme. Also man muss ja schon gut rechnen und belegen können, dass es so ist, wie es ist.
Ja. Ja. Aber meine Meinung ist, wer jetzt nicht anfängt, wirklich über KI-Projekte nachzudenken oder vielleicht schon Piloten auszurollen, es gibt Firmen, die produktive Agenten, KI-Agenten einsetzen. Wenn damit jetzt nicht anfängt, wir in 10 Jahren wahrscheinlich nicht auf dem Markt sein. Der wird überrollt und überholt von Konkurrenz.
Ja, Alex, ich finde es eigentlich gut, nochmal sozusagen den Bogen zu dem Anfangsthema zu machen, nämlich Business Intent. Ich glaube, wenn man nicht von der Data- oder IT-Seite diese Verargumentation hat, sondern klar definiert, was eigentlich von der Fachabteilung gesehen wird und gebraucht wird. Ich glaube, darüber kann man dann nochmal viel mehr diesen Case aufmachen und sagen, wenn ich die Kunden zur Verfügung stellen kann, kann ich sie irgendwo aktivieren. Und wenn ich sie aktiviere, kann ich entweder mehr Umsatz machen oder Kosten reduzieren. Und dann hast du natürlich nicht nur dieses Thema, was du jetzt beschrieben hast, IT-Data, Reduktion des Aufwandes, schneller Time to Market, sondern hast auf der Fachseite auch den Mehrwert.
Ja, und die Fachseiten sind verschieden. Das ist jetzt nicht Versicherung.
Ja.
Das ist zum Beispiel in einem Energiesektor. Also wenn ich optimieren kann, dann spare ich Energie.
Ja.
Dann spare ich von Ressourcen. Wenn man Gesundheitswesen anguckt, kann durchaus Menschenleben gerettet werden. Also es hat viele Aspekte. Es ist nicht nur jetzt auf irgendwo verkauft.
Ja, ist ein spannender Punkt, weil du gerade Energiesektor sagst. Ich habe 3 Folgen mit dem Thema Siemens Energy aufgenommen. Da ging es viel ums Thema Data Mesh. Und warum habe ich 3 Folgen aufgenommen? Weil die total klein gestartet haben mit so einem Art Best-of-Breed-Stack, sind sehr hands-on in den Fachabteilungen gewesen und sind dann über Jahre hinweg sozusagen, haben sich den Reifegrad entwickelt. Im Vergleich dazu ist ja jetzt sozusagen der Ansatz von euch, zu sagen, man hat so eine integrierte Plattform, eine zentrale Plattform für alles.
Ja.
Jetzt stell dir vor, du würdest jetzt mit Siemens Energy oder mit dem Head of Data von Siemens Energy in einem Raum sitzen. Mhm. Und wo liegen die denn richtig mit ihrem Ansatz versus wo machen die sich vielleicht auch zu einfach oder, also welche Vor- und Nachteile haben die jeweiligen Ansätze?
Also zentral und dezentral Daten zu halten. Also da muss die Firma sich wirklich selber entscheiden, was besser ist,
ja,
oder was effektiver ist. Ich glaube, bei einem größeren Kunden, wo viele Akquisitionen, Konsolidierung gemacht wird, ist so eine zentrale Datenhaltung überhaupt nicht möglich.
Ja.
Einfach weil das einfach nicht agil genug wäre. Aber wo man sich dann einigen kann, weil man kann Datenprodukte durchaus in eine Abteilung machen. Die haben auch einen bestimmten Wert. Aber wenn ich die Herstellung der Energie, das ist die Versuchung der Energie oder auch Simulierung der Kunden, wo die Energie gebraucht wird, wenn ich so ein Datenprodukt übergreifend machen kann, hat er viel mehr Mehrwert, was es liefern kann. Und dazu brauche ich aber eine gemeinsame Sprache. Und da sind wir zurück bei dem End-to-End-Plattform, also gemeinsame Plattform, die bei Modellierung anfängt. Also mindestens die logische Konzepte, die logische Modellierung sollte bei allen diesen Abteilungen, auch wenn die dezentral gehalten werden, gleich sein. Also da spielt der Gedanke, eine End-to-End-Plattform gemeinsam zu nutzen, spielt dahin einen Vorteil.
Ja.
Also ich muss, wie gesagt, nicht die Daten zentral halten.
Ja. Ich denke drüber nach. In der letzten Folge haben Sie dann erzählt, dass Sie die Daten doch versuchen jetzt zu zentralisieren.
Das ist jetzt die Frage, was zentralisiert wird. Meistens ist da der Data Warehouse oder Data Lake, wie das jetzt genannt wird, gemeint, dass man wirklich so eine Cloud-Datenbank aufbaut. Und da macht es durchaus Sinn, dass jeder dann dieses Data Lake wegen duplizierter Datenhaltung benutzt, um die Analysen zu machen. Aber die andere Datenhaltung oder strukturierte Daten sind irgendwo immer noch auf einem File-Server. Die transaktionellen Daten sind wahrscheinlich in einer relationellen Datenbank immer noch da. Und diese Plattform für die Auswertung für die Analyse ist sowas wie Data Lake von Microsoft, Fabric, Snowflake, Databricks. Das sind so die Plattformen, die ich in den Projekten sehe.
Ja, und ehrlich gibt es ja nie den einen richtigen und den einen falschen Ansatz, sondern jede Firma muss auf Basis ihres Reifegrads entscheiden, wie und wo sie hin entwickeln. Ne? Und ihr könnt natürlich jetzt gerade bei jedem Reifegrad höchstwahrscheinlich angreifen oder ansetzen, ist vielleicht die bessere Formulierung, aber man muss halt verstehen, was und wie man das macht. Ich wollte aber mal diese unterschiedlichen Ansätze halt einfach mal miteinander verglichen haben.
Richtig, richtig. Unser Vorteil ist, dass wir irgendwie plattformunabhängig sind. Also egal, wo man sich der Kunde befindet oder welche Zielplattform sich man für die Datenauswertung aussucht, wir können da an jeder Stelle unterstützen. Dass man nicht geschlossen ist irgendwo in einem Plattformanbieter.
Wenn jetzt euer Rezept da wirklich funktioniert, also so den Business Intent erstmal bestimmen, so eine Vertrauenswürdigkeit irgendwie auch zu etablieren, aber auf der anderen Seite den smarten Ansatz zu sagen, man reused Sachen, anstatt es sozusagen neu zu erstellen. Warum macht es im deutschen Markt noch so wenig, oder warum machen es so wenig Firmen noch im deutschen Markt?
Die Firmen fangen an. Ja. Das ist schon mal eine Verspätung, wenn man zum Beispiel das mit Nordamerika oder England auch vergleicht, dass wir hier sehr spät anfangen. Ich habe das vor ein paar Jahren gesehen, wenn die Thematik Cloud oder nicht Cloud, bei Thema Datenhalterung, also Datenbanken on-premises bei mir im Datacenter oder Datenauslagen über die Datenbanken in der Cloud. Ob das jetzt relational oder andere Arten NoSQL sind, ist jetzt abgesehen. Und das ist besonders jetzt nach Europa und Deutschland sehr spät gekommen. Also der Ansatz Cloud zuerst sieht man kaum. Also man hat Cloud-Vorteile schon erkannt. Die Elastizität, die Skalierbarkeit ist das. Und das ist bei KI-Projekten jetzt wirklich das Wichtigste. Weil die Ressourcen hat man nicht on-site und on-premises. Und so eine KI-Applikation zu entwickeln, muss man irgendwo die Cloud-Dienste der verschiedenen Hyperscaler benutzen. Und da braucht man jetzt auch die Daten irgendwie zur Verfügung stellen. Und das sind dann die Snowflake, Databricks oder Microsoft Fabrics-Plattformen, die primär nur in der Cloud gibt. Und das wurde hier wirklich 2-3 Jahre verspätet ist hier angekommen, als was wir das in Nordamerika gesehen haben. Und jetzt holen die Firmen nach. Und mit KI befasst man sich schon durchaus. Aber wie ich sagte, wir müssen dann Schritt zurückgehen. Bevor man automatisieren kann, muss man erstmal managen und erstmal herausfinden, wo alles liegt.
Ja, ich glaube, vor allem braucht man die Erkenntnis erstmal, dass man diesen einen Schritt zurück machen will, weil alle gerade sehr stark diesen AI-Hype hinterherrennen. Ne?
Ja, ich würde das nicht Hype nennen. Ja. Also das ist wirklich Verschiebung, Umstrukturierung und das wird jetzt nicht irgendwie verschwinden. Das ist etwas, was Internet war, das ist etwas, was Smart-Telefone waren. Das ist etwas, was uns für die Zukunft begleiten wird.
Wenn du dich mit dem Thema beschäftigst und das AI-Thema mal kurz ausklammern. Was glaubst du, wo entwickelt sich eure Firma hin? Du warst 25 Jahre da oder bist jetzt 25 Jahre da. Mhm. Jetzt würden wir mal annehmen, wir gucken mal nur 5 Jahre in die Zukunft. Was glaubst du, wo sich das alles hin entwickelt?
Ja, 5 Jahre sind sehr weit.
Sehr weit. Ich wollte nicht 25 Jahre sagen, deswegen dachte ich 5. Ja.
Aber die Firma hat jetzt nicht nur Bestandteile in Datenmanagement, das ist ein wichtiger Punkt. Da würde ich sogar sagen, dass wir jetzt die so eine New Starter sind, dass wir wirklich, was das Thema zum Beispiel Automated Data Products, die ersten auf dem Markt sind. Also der Markt ist noch nicht da, ist noch in der GM, der wird jetzt gerade formiert durch die erste Plattform. Aber Quest bietet auch andere Sachen wie Security Plattform, wo es um Management von Identitäten geht. Und das wieder in Bezug zu KI sind jetzt eine menschliche Identität zu 80 KI-Agenten-Identitäten, die man irgendwie verwalten muss. Also das ist der Bereich, was Quest abdeckt. Und wir kümmern uns auch um die Datenplattformen, also die Datenbanken selbst. Die müssen auch verfügbar sein, die müssen laufen, die müssen optimiert werden, überwacht werden. Also das sind Produkte, die jetzt die seit 22 Jahren Rolle spielen und die werden auch in der Zukunft Rolle spielen, weil die Daten explodieren und um die Daten muss sich jemand kümmern. Und das schaffen die DBAs und die Entwickler nicht alleine. Da werden die immer irgendwo Produktivität Lösungen brauchen und die bieten wir an.
Ja, cool. Machst du denn noch was privat mit Daten?
Interessante Frage. Ja. Jetzt, gerade bevor ich jetzt hier reingegangen bin, habe ich jetzt einen Alarm bekommen von meinem lokalen Hub, dass mein Schwimmbecken Internetzugriff verloren hat und ich es nicht steuern kann. Also Smart Home, das ist so meine Sache, die ich mag, dass ich einfach alles steuern kann, aber auch ein bisschen sparen kann, dass man die Heizung entsprechend anpassen kann, also klug machen kann. Ja. Es erkennt, das Haus erkennt, ob jemand zu Hause ist oder nicht. Ja. Kann die Heizung alleine nach oben oder nach unten drehen, Warmwasser vorbereiten oder lassen und viele Sachen steuern. Also das ist etwas, wo man Datensensoren, IoTs benutzt. Glaube ich so rund um 80 Sensoren zu Hause, die Daten liefern und die verarbeitet werden, automatisiert werden.
Ja, cool. Und meine zweite klassische Frage, wenn du einen Filmtitel sozusagen hättest oder bräuchtest für dein Data Game oder die Folge, was wäre das?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich bin jetzt kein Hollywood-Autor, aber das, was wir besprochen haben, dass man jetzt über diese Schritte gehen muss, dass man wirklich zu einem Automatisierungsgrad, Reifegrad kommt. Ich würde sagen, Abkürzungen zahlen sich bei KI nicht aus.
Okay. Könnte ein guter Buchtitel sein. Ja, ja. Vielen, vielen Dank. Ich würde einmal kurz nochmal die Folge sozusagen mit einem Fazit ziehen von meiner Seite und dann sind wir auch schon durch. Mein Gefühl ist nochmal ganz klar, dass der Mehrwert, den ihr sozusagen kommuniziert und eure Wahrnehmung oder eure Definition von Data Products ist, dass es eben klar sein muss, dass in vielen Organisationen Daten fragmentiert sind. Und der Schritt von der Modellierung, der Kategorisierung, also der Beschreibung, was will ich eigentlich machen und welche Daten brauche ich dann dafür, wie müssen sich die einfach zusammenfügen, dass das immer sehr lange braucht. Und wenn man das darüber nachdenkt, muss man sich überlegen, wie kann man dafür eigentlich einen Standardprozess aufbauen und den muss ich irgendwie automatisieren. Und da kommt ihr dann ins Spiel mit Quest, mit eurem Tool, der sagen kann, hey, pass auf, wir können diesen Prozess etablieren und wir bringen euch auch Methodiken bei oder auch Techniken bei, wie man messen kann, ob die Daten, die ihr euch da überall hin und her schickt, auch eine gewisse Vertrauenswürdigkeit oder eine gewisse Wertigkeit habt, die man ja aber auch braucht. Genauso wie man im Einkauf irgendwie die Qualität misst der Sachen, die man einkauft, muss man auch die Datenprodukte intern messen. Und da setzt ihr sozusagen an, um zu gewährleisten und dann auch perspektivisch, und da sieht man dann auch, wo die Reise hingeht. Eigentlich bei AI ist es immer wieder, dass ich fertige Datenstreams brauche, dass ich Datengrundlagen brauche, um eben Agenten zu befüttern oder andere Themen aufzubauen. Und da seid ihr dann eben mit eurem Produkt vielleicht schneller in Time to Market, was aktuell ja einer der wichtigsten Faktoren, glaube ich, in dem Feld ist. Passt?
Ganz richtig zusammengefasst.
Ja, cool. Ja. Dann vielen, vielen Dank für die Folge.
Gerne.